Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Pakistan ist die große Flut noch nicht vorbei. Im Gegenteil, im Süden wurde eine weitere Großstadt überschwemmt. Über 1 Million Menschen mussten flüchten. Gegen 20 Millionen insgesamt sind von den Monsunfluten in ganz Pakistan betroffen. Eben aus dem Katastrophengebiet zurückgekommen ist Thomas Bühler. Er ist Nothilfelogistiker des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK und jetzt Gast von Ossi Christ.
Das Tagesgespräch.
Thomas Bühler, Sie sind eben gestern Abend zurückgekommen aus Pakistan. Sind Sie schon da angekommen in der Schweiz oder noch halb auch dort?
Ah nein, ich bin wieder gut angekommen. Das geht relativ schnell, dass man sich im neuen Ort gerade wieder zurechtfindet.
Ist nicht schwierig, um die Bilder, die Sie dort sicher mitgenommen haben, auch vergessen?
Es gibt schon Momente, wo man wieder zurückdenkt, was man gesehen hat. Aber es ist nicht so, dass mich das im Moment oder ja stark beschäftigt.
Was sind es für Bilder, die Sie von dort mitgenommen haben?
Das schlimmste Bild oder das härteste Bild war sicher, wenn wir Leute gesehen haben, die schon in einem schlechten Zustand waren. Und dass man eigentlich genau gewusst hat, dass auch diese Leute wahrscheinlich kaum Hilfe werden bekommen, weil es einfach sehr knapp war zu dem Zeitpunkt. Das hat einem schon getroffen, ja.
Also Leute, die Sie sehen, denen geht es schlecht, die werden keine Hilfe bekommen. Mhm. Das heisst mit anderen Worten, die werden sterben.
Wahrscheinlich, ja. Ja, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, weil die Katastrophe hat so ein Ausmaß. Und die Möglichkeit von Hilfe ist, kann so einer Katastrophe kaum auch gerecht werden. Das muss man einfach ehrlich auch mal anerkennen. Und dann versuchen wir einfach halt das, was möglich ist in unserem Rahmen, möglichst ja im besten Rahmen können umzusetzen.
Und das Bild, das ist ja vielleicht das Bild von der Flutkatastrophe in Pakistan, wo ein paar Kühe, ein paar Haushaltssachen auf einer kleinen Insel sind, vielleicht nur 2-3 Menschen. Das Bild haben Sie aber nicht mehr gesehen. Das ist schon vorbei dort oben im Norden, wo Sie waren.
In dem Teil, wo ich war, das war schon vorbei gewesen, jawohl, ja.
Ist denn dort statt dem vielen Wasser einfach viel, viel, viel Schlamm gewesen?
Ja, das hat natürlich schon extrem viel Schlamm mitgerissen. Es war ja relativ, auch Sommer gewesen, es war lang trocken gewesen. So hat das schon von den Tälern, wo ja eigentlich der ganze Regen stattgefunden hat, das war immer ein bergiges Gebiet gewesen, wo es wunderbare Trichter gedient hat, hat es natürlich schon viel Treibgut mitgerissen und dann die Felder, die dann im Flachen gewesen sind, überdeckt, ja.
Und überdeckt eben mit Schlamm?
Mit Schlamm, jawohl.
Meter hoch, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, je nach den Senkungen, aber zum Teil sind das Meter gewesen, ja.
Und von der Entstehung her, habe ich das richtig gehört, das ist ein bisschen wie in den Schweizer Bergen, wenn ich den Vergleich machen darf, weil ja die Dimensionen dort natürlich sehr viel grösser sind, wie in den Schweizer Bergen, da kommt eine Sturzflut runter in ein Tal und dann ist das praktisch ausgespielt.
Jawohl, also das kann man sehr gut sogar vergleichen. Es hat über einen sehr langen Zeitraum, mehrere Tage, sehr heftig geregnet in diesen Bergen. Und das hat dann einfach so wunderschön gesammelt und ist dann am Schluss in der Region Peshawar so wunderschön zusammengekommen und hat das ganze Gebiet angefangen zu überfluten.
Sie sind jetzt 2 Wochen dort gewesen. Wie ist der Alltag dort?
Es ist immer wieder erstaunlich, bei einer Katastrophe zu sehen, wie die Leute einen neuen Alltag versuchen aufzubauen. Also, die Leute versuchen sich auch selber zu helfen, so schnell wie es geht, weil man kann nicht darauf warten, bis jemand kommt. Und der Alltag ist jetzt natürlich schon fokussiert auf sozusagen Nachkatastrophe. Also, wie komme ich wieder zu frischem Wasser, Nahrung und so weiter. Das ist schon der Hauptbegleiter jetzt von diesen Leuten.
Wichtig einfach zu sagen, wir reden jetzt über den Norden. Im Süden, da sieht es anders aus. Dort ist die Flut gerade jetzt auch das Wochenende wieder angekommen. Dort haben die Leute müssen flüchten, auch weiterhin noch. Das ist im Süden vom Land. Im Norden, dort sind sie gewesen. Wenn ich da vielleicht noch nachfragen darf, was ist denn das grösste Problem? Also, Telefon zum Beispiel, funktioniert das? Verkehr funktioniert das? Was ist das Problem?
Ja, heute mit dem Natelnetz, das geht relativ gut. Hauptproblem ist sicher Verkehr, weil sehr viele Brücken sind weggeschwemmt. Auch, Strassenverbindungsstücke, die unterbrochen sind. Also der Zugang auf dem Landweg, der ist extrem beeinträchtigt. Also ja, die Versorgung ist nicht ganz einfach, weil man einfach nicht dazukommt.
Da können wir sicher noch darauf zu reden, Sie als Logistiker. vielleicht noch der erste Vergleich, Sie sind ja auch zu Haiti gewesen. dieses Jahr eine andere grosse Katastrophe. Mhm. Gibt es da Vergleichsmöglichkeiten? Kann man überhaupt Vergleich machen?
Vergleich, das ist relativ schwierig. Das Ziel, das wir verfolgen, das bleibt immer das Gleiche, weil wir wollen möglichst schnell zu den Leuten kommen mit einer gewissen Hilfe. Der grosse Unterschied ist die geografische Grössenordnung, wie es betroffen ist. Und
das also ist sehr, sehr viel kleiner in Haiti, praktisch eine lokale Katastrophe.
Ja. Mhm. Sehr konzentriert in Pakistan, wo es einfach eine riesige Dimension ist. Ja.
Sie haben auch schon andere Überschwemmungen gesehen, in Vietnam haben Sie mir gesagt, beispielsweise. Mhm. Auch in Pakistan selber schon mal. Mhm. Die Dimension, kann man das irgendwie beschreiben?
Also ich persönlich jetzt nicht, nein. Weil das kann man, man hört sehr viele Vergleiche mit Italien und so weiter, aber das in so in Worte zu fassen, das ist extrem schwierig. Also mir fällt das auf jeden Fall einmal schwer, das mit diesen Vergleichen, ja.
Und dass Sie einfach stundenlang beispielsweise mit einem Bus oder einem Jeep, nehme ich an, wo Sie sind in die Gebiete rein, dass Sie einfach stundenlang durch Schlamm gefahren sind?
Das ist jetzt in dem Fall, das sind Stunden, ja, wo man betroffene Gebiete sieht, ja.
Sie haben abgeklärt dort, was man an Nothilfe machen kann. Für fast 2 Millionen Franken macht das Schweizerische Rote Kreuz Nothilfe dort. Was macht man da?
Also wir sind jetzt im Bereich mit dem Nahrungsmittelpaket, mit der Medizin und auch mit dem Notunterkunft, also mit Zelt, wo man da versucht, möglichst schnell an den meist betroffenen Orten zu helfen. Ja.
Also Nahrungsmittel, ich habe gelesen, dass man da eben für 21'000 Familien
das ist richtig,
Reis, Mehl, Linsen, Öl und Salz verteilt.
Jawohl, das sind so die klassischen Grundnahrungsmittel und wo auch am meisten bringt den Leuten, wo man auch am längsten kann davon zehren, auf gut Deutsch. Und das ist schon eine von unseren Hauptaufgaben gewesen, dass wir für die 21'000 Familien, das sind in Pakistan rechnen wir da immer mit 7 Personen pro Familie, wo wir das anfangen einkaufen haben, auch lokal. Also da sind wir sehr eng dran, wo wir sehen, wo unsere Mittel hergehen. Da verfolgen wir dann eigentlich fast jeden Arbeitsschritt, ja.
Wo kauft man denn das ein? Das sind ja riesige Mengen. Kauft man das auf dem lokalen Markt? Geht man da schauen? Gibt es da Grossverteiler? Wie macht man das?
Genau, es war ein Grossverteiler, wo wir angegangen sind. Das ist eigentlich der grösste Supplier, also Lieferant in Pakistan, der auch Nahrungsmittel in grossen Quantitäten importiert. Und das war uns auch noch wichtig, weil die Nahrungsmittel wird knapp werden, die Preise steigen auf dem lokalen Markt, dass man dort nicht wir selber jetzt gehen die Preise noch mehr in die Höhe treiben, dass man dann halt das doch von aussen reinholen kann. Und dann haben wir das tatsächlich so über einen Grossist, über einen Grosshändler dann anfangen machen. Ja.
Aber man kauft es nicht im Gebiet selber, sondern versucht das beispielsweise Karachi aufzutreiben.
Ja, das ist so, weil in dem Moment wäre das sehr, sehr, also ich denke, wenn alle anfangen würden, lokal anfangen, die Nahrungsmittel zusammen kaufen, dann könnten sich das die lokalen Leute nicht mehr leisten. Und das ist etwas, wo wir auch im Auge behalten müssen, dass wir nicht anfangen, die lokalen Märkte zu stören.
Ich habe beim Verteilen unschöne Bilder gesehen im Fernsehen von Säcken, die man einfach abgeworfen hat, von Säcken, die von Lastwagen runtergeflogen sind oder also rausgegeben worden sind und die Leute dann darum gekämpft haben. Mhm. Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben da sicher einen riesen Vorteil gegenüber so Organisationen, dass wir Schweizerische Rote Kreuz jetzt da mit dem pakistanischen Roten Halbmond können arbeiten. Und der pakistanische Rote Halbmond hat ein relativ gutes Netzwerk im Land, wo auch mit vielen Freiwilligen so Verteilungen organisiert, damit das eine gewisse Ordnung behaltet. Jetzt gerade im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln ist das immer relativ für uns schon ein bisschen Alarmstufe 1, wo man schaut, dass da Kontrolle auf unserer Seite bleibt.
Es gibt ja das Wort in der Hilfswerkszene, dass die letzte Meile, ähnlich wie in der Telekommunikation in der Schweiz, die letzte Meile vom Verteilen sei die schwierigste. Wie hat man die jetzt Pakistan können überwinden?
Ja, das stimmt natürlich schon. Ich sage einmal immer, die letzte Meile gehört dann aber schlussendlich den Betroffenen selber, weil sie müssen Sachen heimbringen. Und auch da können wir aus einer können wir vorteilhaft profitieren vom lokalen roten Halbmond, jetzt in dem Fall in Pakistan, wo auch ein bisschen das kann überwachen, dass die Leute auch mit ihren Hilfsgütern heimkommen. Was wir von unserer Seite her machen, ist, wir versuchen, möglichst schnell an die Leute herzukommen. Natürlich können wir nicht einen Haushaltslieferservice machen oder so etwas. Aber dass wir so möglichst schnell wie möglich an die betroffenen Stellen herkommen und dort einen Punkt vereinbart, wo dann die Leute Sachen können abholen und wir können herliefern. Und das setzt halt immer auch Verkehrsweg voraus, wo auch passierbar sind.
Eben, in dem Fall, wie haben wir das gemacht?
Dass man zuerst müssen schauen, wie weit, wie nahe man herkommt. Da geht man, wie sagt man denn, so Vorabklärungstouren machen oder versucht, die Informationen auf andere Wege überzukommen, ob die Zugangswege auch offen sind für, sagen wir mal, ja, zum Beispiel auch für LKWs. Weil, wenn man dann das anfangen würde, machen mit irgendwie Autos, dann kommt man dann wirklich auch nie mehr hin. Also, man muss dann da immer einen goldenen Mittelweg finden von der Grösse und von der Erreichbarkeit her.
Und verteilt man das dort dann an den Dorfvorstand oder wie macht man das?
Der Dorfvorstand wird immer mit einbezogen, wenn man so Verteilungen macht, weil man will wirklich auch man muss auch sicherstellen, dass das Dorf an und für sich auch akzeptiert, welche Leute in dem Dorf das die Hilfe überkommen. Wenn das Ungereimtheiten würde geben, dass sich gewisse Leute dann extrem benachteiligt fühlen oder sich fragen, warum kommt der Nachbar was über und ich nicht und mit dem nicht kann abfinden, dann könnten wir, oder ist auch das Potenzial da, dass wir auch könnten in so einem Dorf Probleme verursachen. Deshalb ist es wichtig, dass wir eigentlich mit dem ganzen Dorf vorgängig zusammenarbeiten.
Aha, da könnte es Streit geben, Leute, die profitieren, wo andere, die das Gefühl haben, sie kommen zu kurz.
Das ist, denke ich, ganz menschlich, ja.
Wir haben jetzt von den Nahrungsmitteln geredet, wie die verteilt werden. Mhm. Bei den Zelten und bei medizinischer Hilfe habe ich mir sagen lassen, dass das Schweizerische Rote Kreuz da ganz andere, viel weitergehende Wege gewählt hat, um diese Sachen in ein Katastrophengebiet reinzubringen. Können Sie vielleicht mal Stationen sagen, wo so ein Zelt jetzt beispielsweise macht, bis dann in Pakistan verteilt wird?
Also beim Zelt, wo man übergeben hat an den Dachverband von der Rote Kreuz Gesellschaft, das hat zum Beispiel produziert ist das in China geworden. Wir haben aber jetzt am Anfang sozusagen wie unter Lagerhäuser aufgetan, sozusagen in Kuala Lumpur, wo wir eins haben. Wir haben aber auch eins hier in der Schweiz und auch in Panama, wo man versucht, eigentlich möglichst schnell an so Krisengebiete herzukommen, weil der Transport kostet viel Geld. Und wir wollen eigentlich möglichst schnell herkommen, damit man den Flüger verhindern kann, weil ein Transportflugzeug, die sind fast unbezahlbar und sollten nur genutzt werden im äußersten Extremfall. Und dann sind die Zelte eigentlich jetzt von unserem Lager in Kuala Lumpur innerhalb von wenigen Tagen geliefert werden nach Karachi. Ja.
Das heisst, man macht dann auch das Zwischenlager, weil das billiger kommt?
Richtig, ja, das ist eigentlich die Grundidee, ja.
Hat man aber neu aufgebaut jetzt erst in den letzten Jahren?
Ja, das haben wir erst in den letzten Jahren. Man hat da auch mir jetzt Kapazitäten bekommen, so Sachen können umzusetzen, ja, wo man jetzt das aber auch in den Weg geleitet hat, weil wir gesehen haben, anders geht das gar nicht mehr, oder sollte man das einfach dann nicht machen.
Jetzt hat gestern Abend der pakistanische Regierungschef gesagt, Hilfswerke seien unzuverlässig. Man solle nicht an die Hilfswerke spenden, sondern direkt an den Staat. Was halten Sie von so etwas?
Ja, also uns persönlich betrifft das jetzt weniger, weil wir arbeiten mit einem pakistanischen Roten Halbmond zusammen, der schon seit, ich weiß auch nicht wie viele Jahrzehnten, vor Ort existiert und von den Leuten extrem getragen wird und auch akzeptiert wird. Und das ist uns Hauptpartner jetzt im Moment für unsere Hilfe. Und darum kann ich eigentlich zu dem gar nicht so viel sagen.
Schaffen wir aber schon auch jetzt vom Roten Halbmond aus mit der Armee beispielsweise zusammen?
Das sind mehr Absprachen, wo man da schaut, aber Zusammenarbeit von dem her, nein. Ja.
Thomas Bühler, Nothilfe-Logistiker beim Schweizerischen Roten Kreuz, gerade zurück aus Pakistan. Wie wird man eigentlich Nothilfe-Logistiker?
Ich denke, in das Gebiet rutscht man rein. Also gesucht habe ich es persönlich nicht. Es hat sich mehr so ergeben durch gewisse Wege, die ich eingeschlagen habe in meinem Leben, dass mich da an das hergespült hat. Ich habe ursprünglich Maschinenzeichner gelernt und habe nachher den technischen Kaufmann gemacht und bin dann durch die Stationen von meinem beruflichen Weg dann irgendwann in das reingerutscht.
Aber Sie sagen es jetzt sehr nüchtern, aber so können helfen, für die Menschheit etwas Gutes können machen. Mhm. Ist das etwas, was Sie in der Zwischenzeit auch finden? Das ist faszinierend, das ist spannend.
Also das Arbeitsgebiet ist extrem spannend, darum mache ich es, weil man Menschen in einer Katastrophe hat, tatsächlich auch ein paar ganz positive Erfahrungspunkte. Bei einer Katastrophe sind die Leute immer am ehrlichsten und am authentischsten. Und das liebe ich an und für sich. Also da wird sehr direkt kommuniziert, da wird nicht gross um die Sache herumgeredet, man kommt schnell zum Punkt. Die Leute sind so nah in so einem Moment und das liebe ich schon, ja, aber... So jetzt, ich würde sagen, von einem übertriebenen Helfersyndrom werde ich nicht treiben. Nein, also ich schaue das auch sehr,
pragmatisch
und eher aus einem professionellen Gesichtspunkt an, weil die Leute erwarten von mir, dass ich meinen Job mache, wenn ich in so ein Land komme und nicht, dass ich dort herkomme, um mit ihnen, so auf gut Deutsch zu sagen, mitleiden.
Sie haben gesagt, die Leute sind extrem ehrlich in dieser Situation. Mhm. Wie merkt man das?
Das merkt man, weil ich denke, weil die Leute sind in so einem Moment stark beschäftigt mit dem, was wird, was sie verloren haben und vor allem, was mit ihnen wird. Und sie können sich den Luxus kaum leisten, da grosse Konstrukte aufzubauen, wie man auch selber schon, sagen wir mal, am Limit ist, hat man auch schlichtweg so oft die Energie nicht mehr, solche Konstrukte oder irgendwie Storys zu erfinden. Und ich will auch, ich denke, der Mensch weiss auch in so einer Situation, dass er nur zu einem Ziel kommt, wenn er ehrlich operiert.
Sie selber sind seit 4 Jahren jetzt als Logistiker beim Schweizerischen Roten Kreuz. Sie haben vorher gesagt, Sie sind mehr per Zufall in den Job reingerutscht über den Beruf. Es gibt in der Zwischenzeit aber auch ein Studium. An der Uni Lugano beispielsweise kann man Logistiker, studieren. Hängt das damit zusammen? Haben Sie das auch gespürt, dass der wirtschaftliche Druck immer grösser wird, dass die Hilfswerke immer effizienter sollten werden?
Ja, das hat eigentlich ja nichts Schlechtes, dass wir auch effizienter werden müssen und dass wir auch an uns arbeiten müssen.
Die Frage ist eigentlich mehr, wie spüren Sie das oder wie haben Sie das gemerkt in diesen 4 Jahren?
Weil 4 Jahre sind eigentlich sehr ein kurzer Zeitrahmen. Von dem her, das spüre ich so nicht. Aber ich spüre sicher, dass die Leute, und ich finde, das ist auch zu Recht, auch heranschauen, was wir machen und von uns auch erwarten, dass wir unsere Arbeit richtig verrichten. Und die Professionalisierung von der humanitären Hilfe, also ich persönlich finde das gut, weil da kann ich auch dahinter stehen, was ich mache.
Das Jahr ist ein Jahr von der Katastrophe, muss man fast sagen. Es war Chile, es war Haiti, wo sie gewesen sind auch. Mhm. Es ist jetzt Pakistan. Langt das Geld noch vom Schweizerischen Roten Kreuz?
Ja, wenn man halt das vielleicht so sehr pragmatisch ausdrückt, irgendwann ist die Kriegskasse dann schon auch leer. Wir können aber auch immer wieder auf, jetzt auch da in Pakistan, ich bin zwar gerade dann weg gewesen, wo zum Beispiel eine Glückskette den Sammeltag gemacht hat, wo man aber dann immer wieder bei der Schweizer Bevölkerung muss sagen, merci, weil die zeigt auch immer wieder eine extrem grosse Anteilnahme und spendet dann Geld, wo wir können brauchen für so Aktionen. Also persönlich mache ich mir jetzt nicht so Angst um das, weil die Schweizer Bevölkerung extrem solidarisch ist und grosszügig ist, ist so meint.
Das Schweizerische Rote Kreuz und andere Hilfswerke auch leisten im Moment in Pakistan Nothilfe. Mhm. Wie lange geht die Nothilfe noch?
Ja, wir haben jetzt gerade, wir kooperieren ja mit anderen Rotkreuz-Gesellschaften, mit dem Dachverband zum Beispiel, auch im Hintergrund zum Beispiel mit dem IKRK und wo so Absprachen getroffen werden. Also die internationale Dachverband hat entschieden, die Nothilfe, also um gesamte, ganze 6 Monate zu verlängern, weil es ist nicht vorbei. Lang, oder? Weil es ist nicht vorbei. Die Flut wird jetzt mal irgendwann im Süden unten ankommen sein und ins Meer gehen. Aber der kommt bereits schon mit der Jahreszeit bedingt. Also, man ist unter grossem Zeitdruck jetzt möglichst schnell wieder können anpflanzen, also das Saatgut auszubringen. Da hat man genau Zeit bis Mitte Oktober, 15. Oktober, sagt man so, mehr oder weniger. Bis dann sollten die Felder sauber sein, die so verschlammt sind, dass man es nicht anbauen kann. Man sollte Saatgut vor Ort haben. Dann kommt der Winter schon ziemlich schnell im Norden von Pakistan, wo genauso hart ist oder wahrscheinlich auch härter wieder in der Schweiz. Wo dann auch wieder Probleme nach sich bringt. Also das wird bis zum nächsten Frühling für die Bevölkerung kaum eine Ruhephase geben. Das wird relativ lang und hart werden.
Und was heisst das aus logistischer Sicht? Man muss also ständig neues Material herschaffen.
Wir versuchen dem, also die Rotkreuzwelt versucht jetzt bis Mitte Oktober, nicht nur Rotkreuzwelt, auch unser Partner in dem Fall, wo wir ja auch gegangen sind nach Pakistan, ich weiss jetzt gerade das Detzo mit humanitärer Hilfe, auch die versuchen die Nahrungsmittel mit Programm und auch wir versuchen eventuell, müssen wir auch genauer her schauen, weil so Sachen umzusetzen, braucht auch eine gewisse Vorbereitung. Man kann nicht einfach kommen und irgendwie die erste beste Idee gerade umsetzen. Man muss schauen, wie macht man das. Aber dass man dort möglichst schnell zu einer Normalität von der Versorgung vom Land wieder zurückfinden kann, das ist im Moment das Hauptziel.
Und eben, dass es so lang geht, das ist auch der grosse Unterschied beispielsweise jetzt zu Haiti.
Jawohl, ja. Also, weil es einfach die jahreszeitlich bedingt, dass das dann verursacht. Dauer wird, das ist auch etwas Einmaliges, ja.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Ihnen die Bilder von diesen Gebieten nicht wahnsinnig nachhängen. Trotzdem die Frage, Sie gehen ja immer wieder in so Katastrophengebiete. Wie verschafft man das?
Nun, ich habe das Glück, dass ich von dem her eine sehr gute Familie habe, wo ich auch immer wieder heim kann nach so Einsätzen und was ich auch sehr gerne mache. Heim zu gehen, mich einfach mit der Familie zusammenhocken. Das bringt mir am meisten. Das hilft mir, ja.
Und der nächste Einsatz in Pakistan, ist der schon geplant?
Nein, im Moment ist da. Ich muss zuerst ankommen, so richtig, wenn ich das so muss sagen. Ich bin gestern Abend angekommen. Und jetzt werden wir dann heute am Nachmittag mal sozusagen ein Debriefing machen, wie man dem so schön sagt. Man hockt also miteinander zusammen, schaut da, was hat man gemacht, was sind eventuell noch weitere Möglichkeiten.
Aber mit grosser Wahrscheinlichkeit gehen Sie nochmal.
Da kann ich nichts dazu sagen. Das wird mir wahrscheinlich dann noch verleiht.
Gut, Thomas Bühler, besten Dank für das Gespräch.
Bitte, merci.
Der Thomas Bühler, Nothilfelogistiker beim Schweizerischen Roten Kreuz, hat dem Urs Sigrist von seiner Arbeit und seinen Eindrücken zu Pakistan im Katastrophengebiet erzählt im Tagesgespräch. Die Glückskette, die sammelt immer noch für Pakistan, die Kontonummer 10-15.000-6, Stichwort Überschwemmungen Asien, 10-15.000-6, oder man kann auch im Internet spenden auf glückskette.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.